NDR Info. Themen des Tages.
Ja, das Thema auch international heute, das Treffen des amerikanischen und russischen Außenministers in Riad. Was bedeutet das für einen möglichen Friedensprozess in der Ukraine? Welche Absprachen wurden getroffen? Wie soll es weitergehen? Wann kommen die Ukraine, die Europäer mit ins Spiel? Dazu gleich mehr. Und in Berlin ist der Abschlussbericht zum Afghanistan-Untersuchungsausschuss vorgestellt worden. Und wir berichten auch noch über die offizielle Trauerfeier für Ex-Bundespräsident Horst Köhler. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Heute nun war es also soweit. In Riad haben Gespräche zwischen den USA und Russland stattgefunden. Die beiden Außenminister haben sich in Saudi-Arabien getroffen. Es war das erste hochkarätig besetzte Chefdiplomatentreffen seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Schon im Vorfeld hat es viel Kritik gegeben, denn es war ein bilaterales Treffen. Aber es sollte unter anderem auch um die Ukraine gehen. Und für deren Sicherheit wiederum sollen demnächst die Europäer alleine verantwortlich sein. Zumindest laut Plan der neuen US-Regierung, die ja keine Waffen mehr liefern will und auch ausschließt, dass US-Soldaten einen Frieden mit absichern könnten. Bei diesem Treffen in Riad sollte nun ausgelotet werden, ob Russland ernsthaft an einem Frieden interessiert sei, so eine Sprecherin des US-Außenministeriums vorab. Nina Amin ist unsere Korrespondentin für die Region. Nach 4,5 Stunden ging man auseinander und offenbar waren es ernste Gespräche, so heißt es, aber auch mit ersten Ergebnissen.
Naja, man hat sich auf alle Fälle angenähert und es hieß danach, dass wieder jeweils in den Ländern Botschaften eröffnen werden sollen und das ist, glaube ich, mit das Hauptergebnis. Also das war ja auch das Ziel. Es herrschte Eiszeit zwischen Amerika und Russland aufgrund des Ukraine-Krieges und das wäre jetzt eine erste Annäherung und dafür halt dieses Treffen. Außerdem wurde auch vereinbart, dass die Regierungen Unterhändler für Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges ernennen. Ja, so ging man auseinander und wird jetzt schauen, wie es weitergeht. Es ist ja angekündigt, dass Trump und Putin demnächst nach Saudi-Arabien kommen und dann wird sicherlich, denke ich mal, ein bisschen konkreter.
Aber dafür haben wir noch keinen Termin heute.
Nee, dafür gibt es keinen Termin. Es wurde nur gesagt, dass es dieses Spitzentreffen geben soll. Und es hieß gleichzeitig jetzt nicht so hoch die Erwartungen hängen, dass es schon kommende Woche passiert, weil die Delegationen müssten dieses Treffen ja jetzt erst vorbereiten. Also das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben gehört von dem arabischen Sender Al Jazeera, die wollen wissen, dass das Ende des Monats ist, aber wir haben dafür keinerlei Bestätigung.
Noch gibt es ja auch Sanktionen der USA gegen Russland. Die könnten gelockert werden oder aufgehoben, wenn die Verhandlungen in der Ukraine fortschreiten oder eben andersrum, je nachdem von welcher Seite man kommt, was da zuerst stattfinden muss. War das heute schon Thema?
Also das war interessanterweise Thema auch beim amerikanischen Außenminister Rubio, der danach ein Statement gegeben hat. Da hat er nämlich auch wieder Europa mit ins Boot geholt. Da ging es um die Sanktionen und da meinte er, naja, irgendwann würde natürlich auch Europa mit involviert werden in diese ganzen Verhandlungen, weil auch da geht es ja um das Thema Sanktionen aufzuheben. Da ist ja Europa sehr wichtig. Die hätten ja auch noch Sanktionen. Also da kommt dann Europa wieder mit ins Boot. Das ist natürlich sicherlich ein großes Ziel von Russland, dass diese Sanktionen aufgehoben werden. Und das wird sicherlich auch weiterhin ein großer Teil der Verhandlungen sein.
Wir hören ja schon auch neue Töne aus Russland. Also lange war der Westen der Feind. Es wurde davon gesprochen, dass man Atombomben schickt. Jetzt heißt es plötzlich, die Ukraine habe das Recht, der EU beizutreten. Wissen Sie, woher dieser Sinneswandel jetzt kommt? Ist es Teil der Verhandlungsstrategie?
Naja, gut, es ist natürlich, dass Putin, wenn er möchte, dass die Sanktionen aufgehoben werden etc., auch die USA braucht, dass da was in Bewegung kommt. Also muss er auch irgendwie was geben. Also und aus dem Kreml hieß ja auch vorher schon, dass Putin, wenn nötig, auch mit Zelensky verhandeln wird. Das hat er natürlich im Vorfeld auch schon mal gesagt. Aber da ist jetzt wahrscheinlich so ein Punkt gekommen, wo beide Seiten oder beziehungsweise jetzt Putin auch Eingeständnisse machen muss. Und das ist das, was jetzt dazu gesagt wird. Zelensky selber sollte ja eigentlich morgen nach Riad kommen, nach Saudi-Arabien. Der hat das jetzt kurzfristig abgesagt. Der war natürlich ja überhaupt nicht darüber amüsiert, dass er nicht mit bei irgendwelchen Verhandlungen involviert ist bis jetzt.
Das ist ja eben auch die Grundfrage, ob man mit der Ukraine verhandelt oder über sie hinweg und dass die USA und Russland das mit sich ausmachen, das gefällt Präsident Zelensky, kann man wahrscheinlich auch verstehen. Nicht verschoben, hatte ich inzwischen gelesen, soll der Besuch in Riad sein. Damit wären wir schon bei der nächsten Frage. Das ist Ihr Berichtsgebiet, Frau Amin. Warum eigentlich Riad? Also warum treffen sich alle dort? Warum finden auch die Verhandlungen zu Gaza in Saudi-Arabien statt? Welche Rolle nimmt Saudi-Arabien bei den Krisen dieser Welt gerade ein?
Eine sehr wichtige Rolle. Und es geht dem Kronprinzen Mohammed bin Salman auch genau darum, dass die Welt auf Saudi-Arabien schaut. Er arbeitet schon eine ganze Weile daran, hat sehr viele hochrangige Politiker schon im Vorfeld geholt. Und das ist jetzt sicherlich heute mit der Höhepunkt, wird dann wahrscheinlich noch getoppt durch Trump und Putin. Und so schafft er sich natürlich Ansehen. Und das ist sein Ziel. Und in der Region ist Saudi-Arabien sowieso ein sehr, sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Player, weil, wie gesagt, auch bei den Friedensverhandlungen beim Nahostkrieg spielt Saudi-Arabien eine ganz wichtige Rolle. Viele Länder hier in der Region sind auch einfach von dem doch sehr reichen Land wirtschaftlich abhängig. Und Saudi-Arabien wird hier in der Region auch so akzeptiert als ein Global Player und einer, der hier in der Region die Vormachtstellung hat.
Und wie stellt man sich das konkret vor? Also heißen Sie Gäste willkommen und stellen die Verhandlungsräume zur Verfügung oder sitzt Saudi-Arabien da womöglich auch mit am Tisch?
Also die sind sicherlich auch in Gespräche auf verschiedenen Ebenen dann involviert. Es ist natürlich so, dass Saudi-Arabien neutral war in dem Ukraine-Krieg und das kommt dem Land jetzt zugute. Deswegen ist die USA nach Riad gekommen, deswegen ist Russland dort. Und es wird in Saudi-Arabien diese Woche sowieso noch auch um ganz viele andere Themen geben. Es kommen auch noch arabische Delegationen, dann geht es nochmal um den Nahostkrieg, um den Wiederaufbau Gaza. Da hat Trump ja auch eine schwierige Position aus arabischer Sicht zu. Also die arabischen Staaten wollen es ja auf keinen Fall, dass die Palästinenser den Gazastreifen verlassen müssen und wehren sich da mit Händen und Füßen gegen und wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Das hat auch der Kronprinz immer wieder gesagt. Auch das wird sicherlich alles in die ganzen Gespräche, die da jetzt auf amerikanischer, saudischer, russischer Ebene laufen, mit einfließen und in diese ganze Verhandlungsmasse. Und von daher ist das schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Zeit jetzt für Saudi-Arabien und für den Kronprinzen und für die ganze Region, dass das hier stattfindet.
Soweit Informationen und Einschätzungen von Nina Amin, unserer Korrespondentin für die Region. Ja, und obwohl dieses Treffen weltweit so große Beachtung findet und viele versuchen herauszuhören, was das auch für den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine bedeuten könnte, ist es in Berlin erstaunlich still. Keine Social-Media-Posts von Spitzenkandidaten, keine Reaktionsinterviews oder Statements der Bundesregierung bis hierhin. Die deutsche Politik hat ja auch im Vorfeld eher misstrauisch auf dieses Zweiertreffen geschaut und befürchtet, wie die gesamte EU, bei den geplanten Verhandlungen über die Ukraine außen vor zu bleiben. Markus Sambale.
Sehr skeptisch verfolgt die Bundesregierung die amerikanisch-russische Annäherung, seit Donald Trump vergangene Woche mit Wladimir Putin telefoniert hat. Groß ist bei vielen hier in Berlin die Sorge, dass die USA und Russland einen Deal aushandeln über die Köpfe der Ukraine und der europäischen Staaten hinweg. Trotz dieser Sorge gibt es zum heutigen Treffen der Außenminister aus den USA und Russland kaum Reaktionen in Berlin. Offenbar passend zur Devise, die Außenministerin Annalena Baerbock ausgegeben hat. Die lautet: einen kühlen Kopf bewahren. Baerbock hatte schon vorher versucht, die Bedeutung dieses Außenministertreffens herunterzuspielen. Man solle die Gespräche in Riad nicht größer reden, als sie sind, sagte Baerbock. Damit tue man nur Wladimir Putin einen Gefallen. Die Bundesregierung fährt derzeit zweigleisig. Einerseits will sie erreichen, dass sich die europäischen Staaten noch enger zusammenschließen und der Ukraine weitere Unterstützung versprechen. Und andererseits drängt die Bundesregierung die Trump-Regierung, dass Europa und die USA weiter gemeinsam handeln sollen, vor allem innerhalb der NATO. Bei beiden Ansätzen ist allerdings offen, ob sie Erfolg haben.
Ja, und der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern schon betont, es werde kein erfolgreiches Treffen in Riad geben können, wenn die Ukraine am Tisch fehlt. Er fordert nach dem Sondergipfel von Paris gestern zuverlässige und starke Sicherheitsgarantien von Europa. Er sei sich mit dem französischen Präsidenten Macron darin einig, dass ein Waffenstillstand ohne Sicherheitsgarantien eine brüchige Lösung sei und der Auftakt zu einem neuen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Selenskyj hatte mit Macron telefoniert, um sich über die Ergebnisse des gestrigen Treffens unterrichten zu lassen. Dazu unser Korrespondent Stefan Lag.
Bereits in der Nacht reagiert Selenskyj auf den Ukraine-Gipfel in Paris. Über die sozialen Netzwerke teilt er mit, der französische Präsident Macron habe ihn in einem Telefonat über die Gespräche unterrichtet. Er sei sich mit Macron einig, dass es starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben müsse. Andernfalls sei dies nur eine Einladung an Russland, im Falle eines brüchigen Waffenstillstands erneut sein Land und auch andere europäische Staaten anzugreifen. Ein starkes Signal war beim Treffen in Paris jedoch ausgeblieben. Zwar wurde anschließend berichtet, man sei bereit, Sicherheitsgarantien zu geben, wobei die Modalitäten mit allen Teilnehmenden zu prüfen seien, je nachdem, wie groß die amerikanische Unterstützung ausfalle. Dass es nicht ohne die Amerikaner geht, glaubt auch der ukrainische Präsident Selenskyj. In einem Exklusivinterview mit Sandra Maischberger, das heute Abend um 23.05 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, äußert Selenskyj erhebliche Zweifel an den militärischen Fähigkeiten der Europäer.
Nein, Europa ist heute schwach. Europa ist zwar in diesen 3 Jahren stärker geworden, die Produktionskapazitäten wurden erhöht, die technologische Stärke weiterentwickelt, die Bereitschaft ist größer geworden, aber was die Truppenstärke angeht, die Anzahl der Kampftruppen, der Flotte, was die Luftwaffe angeht, die Drohnen, ich denke ehrlich, dass Europa heute schwach ist.
Bislang habe die Ukraine sich allein gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. Wenn man heute über Sicherheitsgarantien sprechen würde, nach einem Ende des heißen Kriegs, einem Waffenstillstand, dann müssten neben einem europäischen Truppenkontingent auch US-Truppen involviert sein. Das habe er auch US-Präsident Trump gesagt, so Selenskyj bei Maischberger.
Ich habe ihm gesagt, dass die Amerikaner dabei sein sollten, weil wir sonst unsere Einigkeit verlieren könnten. Es geht nicht nur um Truppenstärke. Es ist eine wichtige Machtdemonstration gegenüber Putin, dass alle Verbündeten gemeinsam die Ukraine schützen.
In der Ukraine reagieren Beobachter zurückhaltend auf den Pariser Gipfel. Dem gestrigen Treffen würden schon bald weitere folgen, meint der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Dieses Treffen war darauf ausgerichtet, auf die Vorschläge der USA zu reagieren, dass Europa amerikanische Waffen für die Ukraine kauft, sowie bezüglich der Bildung eines europäischen Friedenskorps. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Entscheidungen. Ich denke, ein Teil der Länder ist bereit für diese Entscheidung, aber nicht alle. Der Einschätzung von Bundeskanzler Scholz, es sei jetzt viel zu früh, über Truppenentsendungen in die Ukraine zu sprechen, es sei eine unpassende Debatte zur falschen Zeit über das falsche Thema, widerspricht jedoch Fesenko. Man muss jetzt schon reden, denn die Ereignisse haben sich ziemlich schnell entwickelt. Wenn wir diese Entscheidung hinauszögern, dann wird Europa nicht bereit dafür sein und es kann passieren, dass dies die Art und Weise beeinflusst, wie Entscheidungen über den Waffenstillstand in der Ukraine getroffen werden. Deshalb können wir diese Entscheidung nicht aufschieben.
Soweit ein Bericht von Stefan Lag und er hat es angesprochen, das gesamte Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj heute bei Maischberger nach 23 Uhr im Ersten. Wir bleiben noch beim Thema, denn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat darüber direkt mit dem Ukraine-Sonderbeauftragten der US-Regierung Keith Kellogg gesprochen. Sie mahnt bei der Suche nach einem Frieden dringend ein gemeinsames Vorgehen Europas und der USA an. Dazu weitere Informationen von Sabrina Fritz aus Brüssel.
Ohne die Ukraine und die EU kann es keinen langfristigen Frieden geben, so ein Sprecher der EU-Kommission. In Brüssel wird man deshalb die Botschaft von US-Außenminister Rubio gerne gehört haben. Dieser erklärte nach dem Treffen in Saudi-Arabien, dass die europäischen Partner ab einem bestimmten Zeitpunkt mit einbezogen werden sollen. Alle Interessen müssten berücksichtigt werden, hieß es in Riad. Während der amerikanische und der russische Außenminister über die Zukunft der Ukraine verhandelten, führte in Brüssel der amerikanische Sonderbeauftragte für die Ukraine Keith Kellogg Gespräche. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in diesen Gesprächen der Ukraine zusätzliche Unterstützung zugesagt. Es gehe um zusätzliche militärische und finanzielle Unterstützung. Aber es wird auch diskutiert, die Schuldenregeln dafür zu lockern. Man wolle die Ukraine in eine Position der Stärke versetzen, hieß es. Während Russland einen Beitritt der Ukraine zur NATO, dem Verteidigungsbündnis, kategorisch ausschließt, sei eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union vorstellbar. Aber auch für die EU gilt, wird ein Mitgliedstaat angegriffen, müssen ihm die anderen zur Hilfe eilen.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von Helga Schmidt aus Brüssel und sie ordnet den Sondergipfel in Paris auch noch einmal ein.
Allzu viel ist nicht herausgekommen in Paris, aber das ist keine Überraschung, weil eine historische Wende nicht an einem Gipfelabend gelingen kann und um eine historische Wende geht es. Jahrzehntelang konnten wir Europäer uns sicher fühlen im Kalten Krieg und danach, weil die Abschreckung funktionierte und weil immer eines klar war, die Amerikaner kommen zur Hilfe, wenn das Unvorstellbare passieren sollte, wenn Russland angreifen würde. Das ist jetzt anders. In der vergangenen Woche haben mehrere Mitglieder der Trump-Regierung einen radikalen Kurswechsel verkündet. Die Amerikaner sind nicht mehr bereit, die Ukraine militärisch wie bisher zu unterstützen. Das sollen die Europäer tun. Die zweite Ansage ist noch beunruhigender. Trumps Stellvertreter, Vizepräsident Vance, hat es auf der Münchner Sicherheitskonferenz ausgesprochen. Er dachte laut darüber nach, ob es sich überhaupt noch lohnt, Europa zu beschützen, wenn Europa nicht das neue, das amerikanische Wertesystem teilt. Kein Wunder, dass die AfD diese Drohung feiert. Ihre kühnsten Hoffnungen werden Wirklichkeit. Die Trump-Regierung baut nämlich nicht nur zu Hause den Rechtsstaat ab. Sie attackiert nicht nur amerikanische Richter und amerikanische Medien. Die Trump-Regierung macht das alles auch zum Maßstab ihrer Außenpolitik. Internationales Recht spielt danach keine Rolle mehr. Die neuen Partner sind jetzt autoritäre Herrscher. Man verhandelt lieber mit dem Kreml als mit Europas gewählten Staats- und Regierungschefs, obwohl es bei den Verhandlungen um nichts anderes als um die Ukraine und Europas Sicherheit gehen soll. Die Europäer stecken also in der Sackgasse. Das Treffen gestern Abend in Paris hat das deutlich gemacht. Aber es kann auch der erste Schritt für einen Ausweg aus der Sackgasse sein. Das Gejammer über Trumps Alleingang hilft da überhaupt nicht weiter. Und es wird auch nichts bringen, seinem Super-Ego weiter zu schmeicheln, zum Beispiel mit dem Kauf von mehr Flüssiggas und anderen Freundlichkeiten. Viel nützlicher ist ein Blick auf die wirtschaftlichen Fakten. Und die sehen so aus. Europas Anteil an der Weltwirtschaft ist genauso groß wie der Anteil der USA und Europas Rüstungsausgaben sind höher als die russischen. Warum sollten die Europäer also nicht in der Lage sein, ihre Verteidigung selbst in die Hand zu nehmen? Das könnte gelingen, wenn die EU-Regierungen jetzt einen Kurswechsel beschließen. Frankreich muss statt Symbolpolitik endlich seine Ukraine-Hilfe massiv erhöhen, genauso wie Spanien und Italien. Diese drei großen europäischen Länder liegen immer noch weit hinter den Niederlanden. Der Abstand zu Deutschland ist noch viel größer und allein das zeigt, was falsch läuft in Europas Sicherheitspolitik. Sie ist völlig unbalanciert. Gleichzeitig muss Deutschland aber auch den hochverschuldeten Südeuropäern, also Frankreich, Spanien und Italien, entgegenkommen und die nötige Aufrüstung durch gemeinsame Schulden finanzieren. Anders wird das nicht gehen. Und alle zusammen müssen dann auf nationale Alleingänge verzichten. Also neue Waffensysteme dürfen nur noch gemeinsam produziert werden. Bis vor kurzem war das alles noch eine Wunschvorstellung. Aber bis vor kurzem waren die Amerikaner auch noch verlässliche Bündnispartner. Und das ist jetzt eine Wunschvorstellung.
Die Meinung heute von unserer Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt. Gerade ist Afghanistan wieder Thema im Wahlkampf bei der Frage nach möglichen Abschiebungen von afghanischen Straftätern. Aber in Berlin ist aus anderen Gründen seit 2022 immer wieder über das Land beraten worden, denn es galt, den überhasteten Abzug der deutschen Bundeswehr aufzuarbeiten. Heute ist der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses veröffentlicht worden und er zeigt viele Versäumnisse auf. Tim Aßmann.
Schlecht informiert, zögerlich, unkoordiniert und im Ergebnis nicht an einem Strang ziehend. Der Untersuchungsausschuss stellt der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Abzug aus. Der Bundesnachrichtendienst habe die zeitliche Dynamik der Machtübernahme durch die Taliban nicht erkannt, erklärte der SPD-Bundestagsabgeordnete und Ausschussvorsitzende Ralf Stegner. Er kritisierte den Umgang mit der Evakuierung afghanischer Ortskräfte scharf.
Mit einigem Erschrecken habe ich festgestellt, dass wir bei der Evakuierung teilweise Bürokratie vor Humanität gestellt haben. Die Erwartung, dass in Krisengebieten die gleichen bürokratischen Maßstäbe gelten wie in einem Katasteramt, führt sowohl moralisch als auch politisch in die Irre.
Parteiübergreifend kritisierten die Ausschussmitglieder, dass die damals beteiligten Bundesministerien unterschiedliche Interessen verfolgten und es keine abgestimmte Linie gab. FDP und Grüne warfen der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, sich nicht ausreichend eingeschaltet zu haben. Als Lehren aus dem chaotischen Abzug im Sommer 2021 fordert der Untersuchungsausschussvorsitzende Stegner, die dauerhafte Einrichtung eines gemeinsamen Lagezentrums, das in Notlagen die Führung übernimmt, eine Stärkung der Arbeit der Geheimdienste und eine grundsätzliche Vorbereitung darauf, dass Auslandsmissionen schnell abgebrochen und Ortskräfte zügig und unbürokratisch evakuiert werden müssen.
Das politische Berlin hat sich heute mit einem Staatsakt vom früheren Bundespräsidenten Horst Köhler verabschiedet. Zuvor fand ein Trauergottesdienst im Berliner Dom statt. Köhler war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Martin Polanski berichtet über die Trauerfeier, bei der vor allem viele Weggefährten Köhlers an ihn erinnerten.
Auf den Stufen im Altarraum des Berliner Doms ist der Sarg mit dem verstorbenen Altbundespräsidenten Horst Köhler aufgebahrt, bedeckt mit Schwarz-Rot-Gold und dem Bundesadler. Im Dom versammelt die höchsten Vertreter des Staates, der Bundespräsident, der Kanzler, der Präsident des Verfassungsgerichts, auch die ehemaligen Präsidenten Gauck und Wulff sowie die frühere Kanzlerin Merkel. Nach einem knapp einstündigen Trauergottesdienst erinnert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier daran, was Köhler ausgezeichnet habe.
Ein unaufgeregter Patriotismus, geprägt von der Überzeugung, es sollen auch weiterhin möglichst viele hier solche Chancen ergreifen können, wie sie sich ihm geboten haben.
Horst Köhler war 1943 als siebtes von acht Kindern in eine bäuerliche Familie im heutigen Polen geboren worden. Kriegsflüchtlinge, die in Schwaben eine neue Heimat fanden. Köhler machte Karriere, studierte Wirtschaftswissenschaften und wurde in der Wendezeit Finanzstaatssekretär. Vorbereitung der Wirtschafts- und Währungsunion, Verhandlungen über den Abzug der Sowjetstreitkräfte waren wesentliche Wegmarken. Köhlers damaliger Chef, Ex-Finanzminister Theo Weigel.
Wann immer er in diesen Schicksalsstunden an meiner Seite stand, fühlte ich mich sicher und geborgen.
Kenias früherer Staatschef Uhuru Kenyatta erinnert daran, dass Köhler sich als früherer Chef des Internationalen Währungsfonds und anschließend als Bundespräsident besonders für Afrika engagiert habe.
He saw the potential.
Er hat das Potenzial für nachhaltigen Fortschritt in Afrika gesehen, nicht nur als theoretische Ambition, sondern als praktisches und erreichbares Ziel.
But as a practical and achievable goal.
Köhler kam 2004 ins Amt des Bundespräsidenten, hatte hohe Beliebtheitswerte. Aber ein Jahr nach seiner Wiederwahl trat er 2010 als erster Bundespräsident überhaupt zurück. Der Anlass? Köhler hatte deutsche Sicherheitsinteressen auch als Handelsnation herausgestellt und war dafür auf harsche Kritik gestoßen. Köhler beklagte fehlenden Respekt für das Amt und trat ab. Dazu Österreichs damaliger Bundespräsident Heinz Fischer in seiner Trauerrede.
Sein Rücktritt von seinem Hohen Amt kurz nach Beginn seiner zweiten Amtsperiode habe ich sehr bedauert. Dieser Rücktritt hatte wohl mit den strengen Maßstäben zu tun, die Horst Köhler auch und gerade an sich selbst angelegt hat.
2,5 Stunden dauern der Trauergottesdienst, der eigentliche Staatsakt und das militärische Ehrengeleit. Der mit der Bundesflagge bedeckte Sarg wird hinausgetragen aus dem Berliner Dom an einem kalten, aber strahlend blauen Wintertag. Der gläubige evangelische Christ, Altbundespräsident Horst Köhler, wird dann privat im Kreis von Familie und Freunden beigesetzt.
Martin Polanski berichtete über den Staatsakt für Ex-Bundespräsident Köhler. Noch ein Thema aus dem Norden, denn heute war ein sehr wichtiger Tag für die Werft in Wismar. Bundesbildungsminister Özdemir war zu Besuch und zwar nicht einfach nur aus Interesse, sondern um eine milliardenschwere Unterschrift zu leisten für einen neuen deutschen Forschungseisbrecher. Das Schiff soll knapp 40 Meter länger werden als der Vorgänger und Platz bieten für bis zu 90 Forschende und 50 Crewmitglieder. Ziel? Die internationale Forschung auf dem Schiff voranzutreiben. Anna-Lou Beckmann.
Moderne Tauchroboter sollen von ihr aus die See erkunden, und zwar bis zu 6 Kilometer unter dem neuen deutschen Forschungsschiff, der Polarstern 2. Antje Boetius ist begeistert von den neuen Möglichkeiten, die das Schiff bringen wird.
Wir kommen mit dem Schiff dorthin, wo noch nie jemand hingeschaut hat, werden unbekanntes Leben auf der Erde genauso erforschen wie Rätsel lösen. Zum Beispiel, wie hoch wird der Meeresspiegelanstieg wirklich, wenn das warme Ozeanwasser die Eisschilde von unten schmilzt?
Antje Boetius ist die Direktorin am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Die dortigen Wissenschaftler werden das neue Schiff nutzen. Auftraggeber ist das Bundesbildungsministerium. ThyssenKrupp Marine Systems wird das künftige Flaggschiff der deutschen Klimaforschung bauen. Das Auftragsvolumen liegt bei 1,2 Milliarden Euro. 500 Mitarbeiter sollen am Standort Wismar am Bau arbeiten, so Oliver Burkhardt von TKMS.
Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir das Versprechen gehalten haben, was wir hier Wismar gegeben haben, als wir 22 die Werft gekauft haben aus der Insolvenz, dass wir sie füllen mit Leben, füllen mit Aufträgen. Das tun wir. Die Polarstern wird der erste große Auftrag sein, der auch hier begonnen wird. Und da sind wir sehr stolz drauf.
Anlässlich der heutigen Vertragsunterzeichnung besuchte Bundesumwelt- und Bildungsminister Cem Özdemir die Werft in Wismar.
Ja, das ist einfach ohne Worte, wenn man das sieht. Ich bin wirklich sehr, wie sagt man neudeutsch, so schön geflasht, was ich hier sehe. Das ist wirklich State of the Art. Das ist imposant, was sie hier hingestellt haben.
20 Experten haben 15 Jahre lang an der Idee zu dem neuen Modell getüftelt. Das Ziel, das Schiff sollte die Umwelt so wenig wie möglich beeinträchtigen. Antje Boetius sagt,
es ist ein Botschafter für innovative Technologien. In dem Sinne vor allen Dingen, dass es sich entwöhnen wird, das Schiff von den fossilen Brennstoffen und in der Lage sein wird, mit regenerativem Antrieb zu fahren. Denn die Seefahrt wird sich umbauen, die Häfen werden sich umbauen. Und wenn dieses Schiff gebaut wird, fährt es ja dann wahrscheinlich auch wieder 30, 40 Jahre und ist also heute schon ein Zukunftsprojekt.
Baustart für den neuen Forschungseisbrecher soll in 2 Jahren, im April 2027, sein. Geplant ist, dass die Polarstern 2 dann 2030 erstmals in See sticht. Mit bis zu 90 Forschern aus der ganzen Welt an Bord. Zahlreiche Anfragen für internationale Zusammenarbeit auf der neuen Polarstern 2 liegen schon vor.
Soweit ein Bericht von Anna-Lou Beckmann. Und damit enden diese Themen des Tages für den heutigen 18. Februar.